verehrt und geachtet, bekämpft und verdammt, einsam und heimatlos, ein Wanderer auf den Straßen Europas, ein krankheitsgequälter, von seiner Arbeit besessener Greis in den Stuben der großen Druckereien des 16. Jahrhunderts. Das ist das Bild, das von Erasmus von Rotterdam auf die Nachwelt gekommen ist.
Noch kennt jedermann seinen Namen. Die Kinder hören von ihm in der Schule und das Porträt seines Kopfes, von Holbein gemalt, hängt über den Schreibtischen der Gelehrten.
Aber wer kennt ihn wirklich? Sein Leben, sein Werk, seine wahre Bedeutung. Wer weiß noch etwas von der ungeheuren geistigen Konzeption, die das eine Wort Erasmus bezeichnete und die heute so vollständig vergessen ist, dass nur noch der Name, ein Begriff aus dem Lexikon, sich seinen Platz in unserer Allgemeinbildung behauptet hat.
Und doch war dieser Erasmus einst das Gewissen eines ganzen Zeitalters. Der gewaltige Briefwechsel, den er mit den Großen und Kleinen des 16. Jahrhunderts geführt hat, bezeugt auch den Nachfahren die ungeheure Macht, mit der das kleine, dürre, von Nierenkoliken geplagte Männlein vom Stehpult seines sorgsam temperierten Studierzimmers aus eine Welt regierte.
Heinrich der Siebte und Heinrich der Achte von England, Ludwig der Zwölfte von Frankreich, Kaiser Maximilian und Kaiser Karl der Fünfte, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, Papst Julius der Zweite, Papst Leo der Zehnte, Papst Paul der Dritte, sie alle haben Rat und Zurechtweisung des kleinen Mönchleins angenommen und waren stolz darauf, von Erasmus eines Briefes gewürdigt zu werden.
Die europäischen Humanisten und Theologen, Pirkheimer und Wulsey, Thomas Morus und John Fischer, John Colet und Johann Reuchlin, Franz von Sickingen und der junge Ulrich von Hutten sahen ihre hochfahrendsten Wünsche befriedigt, wenn sie einen Brief oder gar eine Widmung des Erasmus ihr eigen nennen durften.
In Wittenberg suchte ein junger Augustinermönch namens Martinus Luther über den fürstlichen Rat Georgs Palatin in eine Verbindung zu dem hochberühmten Theologen Erasmus zu kommen, um ihm seine andere Auffassung vom Problem der Erbsünde zu erläutern. Und fast 20 Jahre später trug Papst Paul III. Dem in Basel todkrank daniederliegenden Licht der Welt die Kardinalswürde an.
Was also war das für ein Mann, dieser Erasmus, dem die Elite eines ganzen Jahrhunderts ihre Reverenz erwies? Eines Jahrhunderts, das am berühmten Namen gewiss nicht arm war, und in dem gleichzeitig oder kurz nacheinander Männer lebten, die am Anfang der Neuzeit Europa jenes geistige Gepräge gaben, das es heute noch auszeichnet.
Montaigne und Shakespeare,
Ariost und Machiavelli,
Dürer und Grünewald,
Leonardo und Raphael,
Michelangelo und Tizian,
Holbein und Lukas Cranach,
Luther und Ignatius,
Kopernikus und Paracelsus,
Columbus und Vasco da Gama.
Eine Galerie erlauchter Namen. Aber ihrer aller Ruhm wurde übertroffen durch den Ruf des einen schwachen Mönchleins, den ein päpstlicher Dispens aus der Ordenszucht entlassen hatte, durch den Ruf des Erasmus von Rotterdam. Wer aber war er wirklich?
Der volle Name Desiderius Erasmus Rotterodamus erscheint zum ersten Mal 1506 im Titel der zweiten Auflage seiner Sprichwortsammlung der Adagia bei Jost Badius, dem berühmten Pariser Drucker. Zu diesem Zeitpunkt war Erasmus aber bereits 40 Jahre alt. Vorher ist uns nur der Name Erasmus, manchmal auch Erasmius belegt, sein Taufname.
Auch die Umstände seiner Geburt sind dunkel. Nur der Tag, die Nacht vom 27. auf den 28. Oktober steht fest. Das Jahr ist unsicher, 1466 oder wahrscheinlicher 1469. Erasmus war das uneheliche Kind eines Priesters und hat seit seines Lebens unter dieser illegitimen Abkunft gelitten, die er später in fast rührend naiver Weise durch die Erzählung von der Ungeduld zweier Liebender und der Verleumdung treuloser Anverwandter zu entschuldigen suchte.
Demgegenüber steht heute fest, dass Erasmus keineswegs der Liebe Verlobter, sondern vielmehr dem jahrelangen Verhältnis eines Priesters mit einer Frau entstammt, die bereits 3 Jahre vor der Geburt des Erasmus eben dem Priester einen Sohn geboren hatte.
Die nie ganz geklärten Umstände dieser Geburt muten wie ein Gleichnis für die Kenntnis an, die wir heutigen noch von Erasmus haben. Im Einzelnen wissen wir über sein Leben, schon durch die Briefe, oft bis ins intimste Detail hinein Bescheid, aber die Gesamtkontur seines Charakters, sein geistiges Porträt, ist bis heute umstritten und vieldeutig geblieben.
Sein Weg begann in einem kleinen holländischen Kloster. Der 19-Jährige studierte Theologie, aber nicht aus Begeisterung, sondern weil er, wie so viele europäische Künstler und Gelehrte nach ihm, bis hin zu Franz Kafka, der wider Willen und Eignung Versicherungsbeamter wurde, stets den Weg des geringsten Widerstandes wählte.